RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 18. März 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah Pujastuti, Reza Eki. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen guten Unterhalt.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Here is the Stimme Indonesian in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Höf, die Grenzübertrittsstellen können ein Wirtschaftsumpunkt werden. Myanmar vertraut auf inklusive Ernährung Indonesiens für Rakhine. Die Versprechung über Investitionsleichtigkeit in Ostjava für die chinesischen Unternehmer. Die Soldaten helfen bei der Restaurierung der Torfgebiete. Die indonesischen Friedenstruppen brachten die Hilfsleistungen für die islamischen Internatsschüler in Sudan. Indonesien bietet den afrikanischen Bürgern landwirtschaftliche Ausbildung an. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Nachrichten vom 18.03.2017. Der indonesische Präsident Joko Widodo brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Grenzübertrittsstellen Nangga Badau im Bezirk Kapuas Hulu und Aruk im Bezirk Sambas in der Provinz West Kalimantan ein Wirtschaftswachstumpunkt der Provinz West Kalimantan werden können. Dies teilte Präsident am Freitag nach der Einweihung der Grenzübertrittsstelle Aruk im Bezirk Sambas, West Kalimantan mit. Präsident sagte weiter, der Regierungsstelle in der Grenzübertrittsstelle Aruk genügende Einrichtung und Infrastruktur zur Verfügung, die den Export von verschiedenen landwirtschaftlichen Produkten West Kalimantans wie Sambas, Orangen, Pfeffer, Duckfruits vereinfachen können. Präsident Joko Widodo rief deshalb die Gouverneur, Bürgermeister und Bezirksleiter in West Kalimantan auf, ihre lokalen Produkte vorzubereiten, damit sie die Konkurrenzkraft und gute Qualität haben und exportiert werden können, sagt Chile Präsident Hof. Der indonesische Wirtschaftsminister A.M. Fahir sagte, die Regierung von Myanmar auf die inklusive Ernährung vertraue. Die Indonesien der myanmarischen Regierung anbiete, um den horizontalen Konflikt zwischen den Rohingya-Muslimen und buddhistischen Gemeinden in Rakhine zu lösen. Dies teilte am Fahir am Freitag im Präsidentspalast in Jakarta nach der Sitzung über den Bau des Krankenhauses Indonesiens in Rakhine der Presse mit. Fahirs zufolge dränge Indonesien seit Anfang an die myanmarische Regierung, die inklusive Entwicklung in Rakhine durchzuführen. Indonesien sei bereit, Myanmar dabei zu helfen. Die Beweise für Indonesiens Unterstützung zur Lösung des Konfliktes in Rakhine durch die inklusive Entwicklung sind der Bau von 4 Schulen Indonesiens in Sitwe und Maungdau sowie 10 Container von humanitären Hilfen. Fahir zufolge werden der Bau des Krankenhauses Indonesiens im April dieses Jahres beginnen. Die Regierung setzt ein Ziel, dass der Bau am Ende 2017 fertig sein wird. Der Vizegouverneur Ostjavas Saifullah Yusuf empfing am Donnerstag in Surabaya, Ostjava, 25 chinesischen Unternehmer, die chinesische Delegation wurde von den Leitern des Vertretungsbüros der chinesischen Industrie- und Handelskammer in Indonesien, Chiang Min, geleitet. Saifullah Yusuf brachte zum Ausdruck, dass die Provinzregierung Ostjava viele Investitionserlaubnisse für die chinesischen Unternehmer herausgegeben habe, aber noch nie alle verwirklicht werden können. Er sagte weiter, die Provinzregierung Ostjava werden den chinesischen Unternehmern die Investitionssanktionen weitergeben. Es ist sehr zu hoffen, dass dieses Treffen die Realisierung von den Investitionen, deren Erlaubnisse von der ostjavanischen Regierung schon herausgegeben wurden, beschleunigen kann. Außerdem können die chinesischen Unternehmer die Potenziale in der Provinz Ostjava direkt sehen, die bereit ist, die Investitionen zu empfangen. Siemens 044 Garuda Dempo, dessen Hauptquartier in Palembang, Südsumatra liegt, verwendet den Bioremediationsstoff namens BIOS 44, um die Taufgebiete zu restaurieren. Der Kommandant von Kommando Regiment 044 Garuda Dempo, Obers Konto Awibowo, teilte am Freitag in Palembang der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass die Soldaten des Kommando Regiment 044 Garuda Dempo damit die Umweltzerstörung verhindert und konkrete Aktionen dafür machen, um die Torfgebiete wieder herzustellen. BIOS 44 ist ein natürlicher Stoff, der von Mischung der mutualistischen Symbiose zwischen den Mikroorganismen hervorgebracht wird. Dieser Stoff kann die Zersetzung von organischer Substanz, Beschleunigung sowie Torf- und Torfhohlraum mit den Hüppen und Mycelien von Mikroorganismen befeuchtet und schließen, die in einer formulierten Lösung enthalten sind. Das Kommando Regiment 044 Garuda Dempo hat mit den regionalen und zentralen Behörden für die Restaurierung der Torfgebiete zusammenarbeitet, um den Stoff BIOS 44 auf die Torfgebiete zu begießen und die Bäume in den Torfgebieten zu bepflanzen. Die indonesischen Soldaten von dem Infanteriebataillon 623 Bhakti Wirautama, die zurzeit in Darfur, Sudan, stationiert werden, besuchten kürzlich im Rahmen des Jahrestages ihres Bataillons die lokalen islamischen Internatsschule und geben den Schülern die Hilfeleistungen in Form von 70 Korane, Kleidungen, Baumaterialien und Geld. Das Infanteriebataillon 623 Bhakti Wirautama ist ein Teil der indonesischen Friedenstruppen unter UNAMID oder der Mission der Vereinten Nationen in Darfur. Dies teilte der Infanteriekapitän Verbanto am Freitag der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit. Verbanto brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass alle Soldaten immer gesund und sicher sind und kein Problem haben, bis ihre Mission in Sudan endet. Die indonesische Regierung hat durch die Direktion für technische Zusammenarbeit des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheit den Mitarbeitern den afrikanischen Ländern eine internationale Ausbildung zur landwirtschaftlichen Entwicklung durch Kapazitätsausbau zur Verfügung gestellt. Stellvertretender Generaldirektor für Information und öffentliche Diplomatie des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, Ninik Kun Naryati, sagte am Donnerstag, dass das Ministerium beschlossen, die landwirtschaftliche Ausbildung durchzuführen, weil die Landwirtschaft das Rückgrat der indonesischen Wirtschaft ist. Die internationale Ausbildung für landwirtschaftliche Länder in afrikanischen Ländern würde von 12 Teilnehmern und 11 afrikanischen Ländern, nämlich Zimbabwe, Angola, Äthiopien, Gambia, Madagaskar, Sudan, Kenia, Mosambik, Tansania, Nigeria und Namibia besucht. Die Kapazitätsentwicklungsprogramme des ländlichen und des landwirtschaftlichen Ausbildungszentrums P4S begannen vom 15. März bis 30. April 2017 in Kuningan, Westjava. Das Programm sollte das Wissen und die Kompetenz der afrikanischen Landwirte in Reiskultivieren, Technologie, Herstellung von Mais und Kaffeepflanzen erhöhen. Und jetzt Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, am 9. März 2017 haben wir ein Interview mit der Kuratorin von dem Kunst- und Gewerbemuseum Hamburg, Dr. Claudia Banz, bei der Eröffnung der Fast Fashion-Ausstellung zum Thema The Dark Side of Fashion in Gedung Sarinah, Pancoran, Jakarta Selatan gemacht.
Wir wissen, dass diese Veranstaltung zum ersten Mal in Indonesien stattfindet. Okay, also warum findet IKAT in Indonesien statt?
Also der erste Grund ist, weil das Goethe-Institut uns eingeladen hat. Das Goethe-Institut hat dieses große Projekt IKAT entwickelt, wo es um den Research von, ja, sag ich, Textiltradition, Fashion-Tradition im asiatischen Raum geht. Und Indonesien hatte eine sehr große und eine sehr reiche Kultur. Und ich denke, also ich freue mich sehr, dass die Ausstellung hier stattfindet, weil ich glaube, es total wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, was für einen negativen Impact Fast Fashion hat, weil Fast Fashion ist ein globales Phänomen, das betrifft alle von uns, also überall auf der Welt. Und ja, Fast Fashion trägt auch zu einer Nivellierung von Modetrends bei, weil es ist Massenmode. Und ich finde das wichtig, dass Fast Fashion gezeigt wird in Kombination mit Slow Fashion, weil im Slow Fashion Lab quasi die ganzen einheimischen Entwicklungen ausgestellt werden. Junge Designer, die sich mit Slow Fashion beschäftigen. Und das finde ich toll und das finde ich sehr wichtig.
Die erste Frage. Für diese Veranstaltung zu verteilen zu Indonesien?
Wie bitte?
Für diese Veranstaltung zu verteilen zu Indonesien?
Also ich hoffe und ich wünsche mir, dass diese Ausstellung den Diskurs anregt. Ich wünsche und hoffe, dass die Besucher, die diese Ausstellung sehen, anfangen, darüber nachzudenken, was Fast Fashion bedeutet und dass sie mehr Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass wir, jeder von uns muss mehr Verantwortung übernehmen in seiner Konsumentscheidung. Und das hoffe ich, dass das zukünftig in Indonesien, was so eine reiche und tolle, überwältigende Textiltradition hat, dass das stattfinden wird. Also dass die Leute, im Idealfall wünsche ich mir, dass vor allen Dingen auch die jungen Leute sagen, oh, Fast Fashion ist schlecht. Und wir interessieren uns wieder mehr für die einheimische Mode. Oh. Das wäre toll.
Ja, die nächste Frage ist, wie weit entwickelt sich die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indonesien im Textilbereich?
Also darüber kann ich jetzt leider nicht so viel sagen.
Okay.
Ich kann nur sagen, dass also hier die Zusammenarbeit für die Ausstellung sehr gut war und ich auch sehr beeindruckt bin von meinen Kolleginnen, die das Slow Fashion Lab gemacht haben, weil ich das also sehr, sehr inspirierend finde. Und ja, ich glaube, bislang gibt es noch nicht so viel Zusammenarbeit im Textilsektor, aber ich hoffe, dass das auch die Ausstellung dazu beitragen kann, dass wir vielleicht zukünftig mehr zusammenarbeiten.
Okay, die letzte Frage ist, wir wissen, dass Indonesien Batik hat und es wurde bei UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Wie groß die Wirkung von Batik in der Textilindustrie in der Welt?
Ich glaube, die Wirkung ist enorm. Und zum Beispiel ganz konkret kann man sagen, dass Batik in den 60er Jahren Europa und Amerika, also das war die Zeit der Revolutionen und Flower Power Zeit, und jeder hat sozusagen Batik getragen. Und also das heißt, der Einfluss von Indonesian Batik in der Welt ist extrem groß. Ich glaube bloß, dass leider die wenigsten Leute wissen, dass der Ursprung in Indonesien ist. Und das, denke ich, wäre auch noch eine Mission, dass sie das mehr bekannt machen, dass Batik Indonesia, dass das ursprünglich aus Indonesien kommt. Und ich habe gelernt oder gehört von Kollegen, die mir erzählt haben, dass in Malaysia oder so ganz viele kommen hierher, kaufen die Sachen und verkaufen sie in Malaysia als malaysische Batik. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Also.
Sie haben über negative Auswirkungen erwähnt. Dann gibt es so viele Nachteile von Fashion. Ja. Also wie kann man darüber lösen? Also gibt es wahrscheinlich Empfehlungen?
Also wie kann man es lösen? Also ich denke, wir sind alle beteiligt. Also wir als Konsumenten können zum Beispiel ganz einfach zur Lösung beitragen, indem wir zukünftig keine Fast Fashion kaufen. Indem wir sagen, okay, wir informieren uns, wir gucken, wo gibt es Low Fashion, und wir sind auch bereit, etwas mehr Geld auszugeben. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil Fast Fashion ist ja so billig, deswegen ist es so verführerisch. Aber meine Großmutter pflegte immer zu sagen, billig ist am Ende teuer, weil wenn man 10-mal im Jahr ein billiges T-Shirt kauft, gibt man mehr aus, als wenn man einmal ein etwas teureres T-Shirt kauft, was gut produziert ist, was nachhaltig ist. Und dieses T-Shirt kann ich dann aber vielleicht 10 Jahre tragen. So, also das heißt, am Ende ist billig teuer. Darüber denken die meisten Menschen nicht nach, weil sie nur im Moment leben. Also, Sie haben nach Lösungen gefragt. Der Konsument, dann natürlich die Politiker, die müssen mehr Programme fördern für, sag ich mal, für nachhaltige Modeproduktion. Und natürlich müssen auch die Produzenten selbst, die müssen auch versuchen, dass sie die Regeln einer nachhaltigen Produktion in ihre eigene Produktionskette integrieren. Also das ist auch sehr wichtig. Und und die Designer selbst müssen auch dazu beitragen, weil die Designer haben auch eine Verantwortung, indem sie zum Beispiel auch sich im Design schon überlegen, wie kann das nachhaltig produziert werden. Ich habe vorhin das Beispiel mit dem Sandblasting erwähnt. Das ist eine Entscheidung der Designer. Wenn sie sagen, ich möchte, dass meine Jeans einen Used Look hat, dann ist es eine Designentscheidung. Das heißt, auch die Designer haben eine Verantwortung. Also alle 4 Parteien, der Konsument, der Designer, der Businessman und der Politiker, alle zusammen müssen quasi versuchen, den Prozess zu ändern.
Tja, was ist aber nun, viele Unternehmen müssten nicht die Wasserverschmutzung erneuern oder
organisieren? Ja, das ist, man muss mehr, wie soll ich sagen, man muss mehr aktiv werden. Man muss, wenn Sie mich konkret fragen, gehen Sie nicht in die Shopping Malls, gucken Sie, besonders hier in Indonesien, Sie haben es selber erwähnt, Sie haben so eine reiche Kultur. Es gibt so viel nachhaltig produzierte Mode in Ihrem Land. So informieren Sie sich und gucken und gehen nicht mehr in die großen Shopping Malls und kaufen da. Das ist der erste Schritt. Und natürlich, die Unternehmen werden, das dauert, das ist ein langer Prozess. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man anfängt. Und verbreiten Sie die Informationen über die Social Media. Und sagen Sie Ihren Altersgenossen, Sie sollen nicht einfach auf Instagram so mit 2 Klicks was kaufen, sondern Sie sollen nachdenken, bevor Sie das nächste kaufen. Also das sind so kleine Dinge, aber alle zusammen, glaube ich, wenn es mehr und mehr wird, und sie sind so viele, wenn es Millionen von Menschen weltweit beschließen, okay, wir kaufen nicht mehr in den Fashion Malls, dann passiert ganz schnell was, da bin ich sicher.
Gibt es noch Fragen? Achso, das ist alles.
Ja, vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Das ist ja schön. Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch sprechen?
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichten würden, werden in einer Presseschau zusammengefasst, wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Koran Sindhu. Am Dienstag, den 14. März 2017, schrieb Koran Sindhu, der flüssigen Propagandasimport steigt immer weiter. In Kürze wird die indonesische Regierung das Verteilungssystem von 3 Kilogramm Propagandasfalschen ändern. Die Art der Subvention durch das Produkt mit offenem Vertriebssystem gilt als nicht angemessen, da jeder die 3 Kilogramm Propagandasflasche auf dem Markt kaufen kann. Es bedeutet, dass die Subvention verlegt ist. Nun, als Vorsichtsmaßnahme ist die Subvention nicht mehr auf das Produkt gerichtet, sondern direkt an die Personen, die berechtigt sind. Über eine spezielle Karte für die 40% der Menschen mit dem niedrigsten Wohlstand. Der Direktorin für die Entwicklung der Öl- und Gas-Downstream-Geschäfte in dem Ministerium für Energie und Mineralressourcen, Setiorini Trihutami, zufolge, kommen die Wohlfahrt-Ankind-Daten von dem nationalen Team zur Beschleunigung der Armutsbekämpfung. Die 40% der Menschen mit einem niedrigen Wohlfahrtsniveau entsprechen 26 Millionen Familien und übernehmen 4 Personen pro Familie oder mehr als 100 Millionen Einwohner. Die Regierung zählt auf die LPG-Subventionskarten ab, die im April verteilt werden sollen und werden in 4 Regionen außerhalb von Java, nämlich Bali, Batam, Lombok und Bangka, getestet. Koran Sindhu zufolge ist die Regierung davon überzeugt, dass die Benutzung der Subventionskarte die Subventionsempfänger kontrollieren kann. Nur die richtigen Ziele der Subvention, und zwar die bedürftigen Familien und die kleinen und mittelständischen Unternehmen, dürfen die 3 Kilogramm Propagandasflasche kaufen. Es sollte zugegeben werden, dass, obwohl in einer Hand das Umwandlungsprogramm die Einführung von Kerosin behindert hat, auf der anderen Seite hat es auch den Import von flüssigen Propagandas heute gestärkt. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Am Donnerstag, den 16. März 2017, schrieb die Zeitung Media Indonesia die nutzlose Reise der Parlamentsabgeordneten. Niemand hört den Protest der Öffentlichkeit gegen die Reise der Parlamentsabgeordneten zu. Der Protest scheint wie einen gebrochenen Rekord. Es gab unzählige Kritik an den Parlamentsabgeordneten, die mit Besuchen im Ausland zusammenhingen, die wie ein freier Urlaub zu sein schienen. Die Kritik tauchte wieder auf, nachdem 30 Parlamentsabgeordneten in der vergangenen Woche Studienbesuche in Deutschland und Mexiko gemacht hatten. Indonesische Forum für Budget
Transparenz setzt, dass das Geld, das die Steuerzahler für die sechstägige Auslandsreise ausgeben müssen, 8 Milliarden Rupiah erreichte, während es in der Tat viel effektivere und effizientere Weise für Parlamentsabgeordneten gibt, um Informationen aus dem Ausland wie die Verwendung von elektronischen Informationen, Korrespondenz oder Telekonferenz zu bekommen. Darüber hinaus wird laut Media Indonesia die Verwendung von elektronischen E-Voting in Deutschland eingestellt. Der Grund, das Wahlsystem in dem Land zu studieren, das eine Mischung von Bezirken und proportionierten Systemen verwendet, ist nicht korrekt. Offensichtlich unterscheidet sie sich von dem Wahlsystem Indonesiens, das ein offenes proportionales System verwendet. Es ist nicht zu viel gefragt, wenn solche Arbeitsbesuche im Ausland vorübergehend abgehalten werden und die Mittel für dringendere Bedürfnisse umgeleitet werden. Die letzte Presseschau ist von Business Indonesia Zeitung. In seinem Leitartikel am Montag schrieb Business Indonesia, das Projekt des elektronischen Personalausweis sollte nicht gestoppt werden. Das nationale elektronische Personalausweis Beschaffungsprojekt im Wert von 5,9 Billionen Rupiah, das zum Gegenstand der Massenverenthebnis unter einer Reihe von Staatsbeamten und politischen Eliten geworden ist, hat den Zorn vieler Menschen geweckt. Es war nicht nur wegen der Menge an Geld verdorben, das rund 2,3 Billionen erreicht, sondern auch die Komplexität und damit verbundenen Verwaltungsprobleme verursacht. Unter den Effekten sind viele Menschen illegale Einwohner geworden, weil sie keine Personalausweise haben. Manche Menschen hatten sogar ihre politischen Rechte verloren, um bei den regionalen Oberhauptwahlen zu wählen. Der alte Personalausweis, der abgelaufen ist, kann nicht sofort durch einen neuen ersetzt werden, weil das neue System der Verwaltung das noch so viele Probleme und Hindernisse hat. Business Indonesia schrieb, alle Parteien hoffen, dass der Mega-Korruptionsfall bei der Beschaffung von elektronischen Personalausweisprojekts vollständig von der indonesischen Antikorruptionskommission gelöst werden kann. Nach dieser Zeitung sollte die Offenlegung der elektronischen Personalausweis-Megakorruption durch die Kommission eine sehr wertvolle Lehre sowie eine Frühwarnung über die Notwendigkeit einer genaueren Prüfung sowohl bei der Projektfinanzierung als auch bei der Umsetzung sein. Soweit Presseschau.
Liebe Zuhörer des Team Indonesien, nun wir uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 18. März 1965, als der erste Mann der Welt in den Weltraum ging. Alexej Leonov war draußen dem Flug etwa 12 Minuten 9 Sekunden. Im Jahr 1960 war Alexej Leonov einer von 20 Piloten der sowjetischen Luftstreitkräfte als Kosmonaut ausgewählt, um eine Reise in den Weltraum zu machen. Geplant waren 11 Missionen mit dem Flugzeug Vostok. Dies wurde jedoch abgebrochen und nur eine Mission konnte erfüllt werden, die ihn zu einem der denkwürdigsten in der Geschichte der menschlichen Raumfahrt macht. Und sich Leonov außerhalb des Fluggerätes für 12 Minuten und 9 Sekunden befand. Wir wechseln auf das Datum vom 18. März 1974, als die arabischen Länder außer Libyen ein Ölembargo beendeten. Am 17. Oktober 1973 begannen die arabischen Ölproduzenten ihr Ölembargo gegen die Vereinigten Staaten, Großbritannien und andere Länder, die Öl an Israel verkauften. Dies geschah, weil mehr Geld würde, dass Amerika und Großbritannien militärische Hilfe dem israelischen Regime in Krieg mit Syrien und Ägypten zur Verfügung stellte. Als Ergebnis stiegen die Ölpreise. Westliche Länder hatten große Schwierigkeiten als Folge dieses Embargo und dieser Zeitraum ist als Oil Shock oder Ölkrise bekannt. Am 18. März 1974 wurde dieses Embargo zurückgezogen, nachdem der US-Außenminister Henry Kissinger ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und Syrien aushandelte. Diese Ergebnisse beweisen, dass die Länder den Mittleren Ostens eine starke Waffe hatten, um Amerika und den Westen im Allgemeinen unter Druck zu setzen, nicht das Regime in Israel zu schützen. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen in der Geschichte. Wir beschäftigen uns heute mit der Adam Air Fluglinie, die ihre Flugbetriebsgenehmigung widerrufen musste. Die Adam Air war eine Billigfluggesellschaft von Indonesien. Ein Flugzeugabsturz und die Anzahl der Verfälle durch den Fall von Adam Air in Sulawesi, Miene, am 1. Januar 2007, bei dem alle Passagiere und die Crew mit insgesamt 102 Personen getötet wurden, bewegte, dass die Linie unter Besuch geriet. Am 9. November 2006 hatte die Adam Air den Award of Merit in der Kategorie Low Cost Airlines des Jahres 2006 bei der dreijährigen Asien-Pacific und Militärer Osten Aviation Outlook Summit in Singapur erhalten. Aber der Award hatte wohl keine positive Auswirkung auf die Flugbedingungen der Adam Air. Wegen der Anzahl der Vorfälle leitete die Regierung von Indonesien schließlich eine Bewertung der Top-Fluggesellschaften ein. Als die Bewertung am 22. März 2007 bekannt gegeben wurde, stellte die Adam Air den dritten Platz. Dieses Ergebnis hatte zur Folge, dass die Adam Air administrative Sanktionen, die alle drei Monate überprüft werden, erhielt. Nach kleiner Verbesserung der Leistung während einer bestimmten Zeit wurde schließlich durch den Air Operator Zertifikat am 18. März 2008 suspendiert. Liebe Zuhörer des Team Indonesien, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema das britische Unternehmen der Yacht Caledonian Sky with Experten nach Indonesien entsenden, um zerstörte Korallenriffe in Raja Ampat wiederherzustellen. Das Unternehmen Nobel Caledonia Betreiber der Yacht Caledonian Sky äußerte die Bitte um Verzeihung, dass sie am 4. März Korallenriffe in den Gewässern von Raja Ampat, Papua zerstört hat. In seiner offiziellen Website nobelcaledonia.co.uk sagte der Verwaltungsdirektor der Nobel Caledonia, Tim Corcoran, am letzten Mittwoch, dass es Experten nach Indonesien entsenden werde, um gemeinsam mit indonesischen Fachleuten in der Wiederherstellung der zerstörten Korallenriffe zusammen zu arbeiten. Die Caledonian Sky war auf die Korallenriffe an der Insel KRI am 4. März gestoßen und um 12.41 Ortszeit gestrandet. Dadurch wurden Teile der Korallen mit einem Riff von
13.522 Quadratmeter Größe zerstört. Aufgrund des internationalen Gesetzes ist die Seite, die dafür verantwortlich ist, das Land, unter dessen Fahne gefahren wird. Tim Cochrane fuhr fort, er sei in Zusammenarbeit mit der indonesischen Regierung Nouvelle-Kaledonia bedauert, dass seine Yacht in Korallenriffe Raja Ampat gestrandet sei. Neben der Entsendung der Experten und der Zusammenarbeit mit der indonesischen Regierung stellt dieses Unternehmen auch finanzielle Unterstützung zur Verfügung. Die Yacht, die unter der Flagge der Bahamas unterwegs war, wurde von Kapitän Keith Michael Taylor geleitet und beförderte 102 Touristen und 79 Seeleute. Nouvelle-Kaledonia gab bekannt, dass der Schiffskapitän ein erfahrener und einer der besten Kapitäne der Welt sei. Ihm zufolge sei dieses Ereignis das erste während der 25-jährigen Operation der Nouvelle-Kaledonia. Die indonesische Regierung verfolgt nachhaltig die Wiederherstellungsarbeiten der Caledonia Sky. Der erste Vizeleiter der Abteilung für die maritime Souveränität des Koordinationsministeriums für maritime Angelegenheiten, Arif Hafaz Ugroseno, sagte am letzten Mittwoch in Jakarta, er werde mit dem Außenministerium zusammenarbeiten, um die Entschädigung von den Bahamas einzufordern. Die Unterstützung des Außenministeriums sei sehr wichtig, da es keine Botschaft der Bahamas in Indonesien gebe. Indonesien habe keine diplomatischen Beziehungen mit den Bahamas. Inzwischen sagte der Generaldirektor für die Bekämpfung der Verschmutzung und Zerstörung der Umwelt des Ministeriums für Umwelt und Fortwirtschaft Karliansyah, dass die Wiederherstellung des Ökosystems der Korallenriffe in Raja Ampat mehr als 30 Jahre brauche. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Der Hügel von Tulu Indah in Central Java.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen den Pantulu in der Hügel in der Provinz Central Java vor. Bleiben Sie mit uns bei RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung über Kurzwelle und auch über de.voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, wenn Sie eine natürliche Landschaft mögen und Sie sich in Central Java befinden, versuchen Sie Kebumen zu besuchen. Das ist dort viele interessante natürliche Attraktionen, besonders an der Küste gibt. Aber neben den Stränden gibt es auch eine weitere Attraktion, den Bukit Pantulu Indah oder Pantulu Indah Hügel. Lebih cihara, Pantulu Indah Hügel of Aspey Hügel abgekürzt, bietet eine sehr schöne Aussicht auf eine natürliche Landschaft in Kebumen an und ist bekannt für den schönen Sonnenaufgang. Dieser Ort ist ideal, um die Sonne am Morgen zu genießen. Pantulu Indah Hügel liegt auf einer Höhe von etwa 300 Metern über dem Meeresspiegel. Obwohl er nicht sehr hoch ist, bietet er eine spektakuläre Landschaft an. Wenn die Sonne aufgeht und das Wetter sonnig ist, können Sie einen Blick auf den Wald in dem nebligen Flusstal Luk Ulo sehen. Die Fläche am Gipfel von Pantulu Indah Hügel ist groß genug, um hier zelten zu können. Liebe Zuhörer, der Pantulu Indah Hügel ist zur Entspannung geeignet. Denn neben dem schönen Landschaft ist der Zugang einfach. Wenn Sie von der Stadt Kebumen aus kommen, dann folgen Sie am Markt Martokondo einfach der Beschilderung in Richtung Pantulu Indah. wenn sie im Kiefernwaldgebiet angekommen sind, gibt es ein Tor mit der Aufsicht Wisata Alam Pantul Indah. Das bedeutet, dass sie angekommen sind und auf den Gipfel des Hügels klettern können, wobei das Gelände nicht schwer und nicht stärker, nur kurz zu begehen ist. Eine einfache Übung für das Wandern gewohnte Menschen. Liebe Zuhörer, die Schönheit des Pantulindah-Hügels zu genießen ist einfach. Der Amparasberg im Dukuh Dakah Karang Sambung im Bezirk Kebumen Central Java, etwa 21 km von der Stadt Kebumen, liegt und in etwa 35 Minuten Fahrt zu erreichen ist. Die Eintrittskarte kostet nur ₹5.000 pro Person und ₹2.000 für den Parkplatz. Mit weniger als ₹10.000 sind Sie in der Lage, der gesamten Bukit Indah Pantulu abzugehen. In der Umgebung gibt es auf einem Hügel einen Beobachtungsposten, der ein beliebter Ort für junge Leute ist, um Fotos machen. Liebe Zuhörer des Team Indonesien, wenn Sie in Central Java sind, versuchen Sie den Pantulu in der Hügel zu besuchen, um die Schönheit der Landschaft zu genießen, auf dem Hügel zu genießen. Das war unser Programm Wunderbares Indonesiens. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiedersehen!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder mit Mereza im Programm Dies und Das. Liebe Zuhörer, kurz nach dem gescheiterten Putschversuch des 30. September 1965, auch G30S genannt, war Sicherheitszustand in Jakarta. Deshalb erließ Soekarno, der erste indonesische Präsident, ein Dekret. Dieses ist unter dem Suratperintah 11 Maret oder auf Deutsch dem 11. März Befehl oder Supersemar bekannt. Zum Gedenken nach 51 Jahre. Supersemar möchte Dies und Das heute informieren. Liebe Zuhörer, nach offizieller Version entstand das Supersemar, als der Präsident Soekarno eine Sitzung des Kabinetts mit 100 Beteiligten eröffnen wollte. Weil die Sicherheit im Palast Merdeka Jakarta und auf dem Platz der Einweihung nicht gewährleistet war, wurde die Einweihung des Ministerkabinetts abgesagt und Präsident Soekarno übergab mit dem Dekret die Ermächtigung an Generalleutnant Suharto, alle Maßnahmen zu ergreifen, um für Ordnung zu sorgen. Die Unterzeichnung der Supersemar von Präsident Soekarno erfolgte im Palast in Bogor, bewirkte seinen Sturz 1966. In Gedenken an 51 Jahre Supersemar, der als Wendepunkt in der Geschichte Indonesiens gesehen wird, wird in der Moschee Ad-Din in Taman Mini Indonesia Indah Ostjakarta heute eine Rezitation veranstaltet. Laut der Äußerung von Karnali, einem Moschee-Hausmeister und Leiter der Veranstaltung, werden einige Persönlichkeiten wie unter anderem Ustadz Arifin Ilham, Habib Sheikh Asyegaf, Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, A'agim, und Habib Rizik Syihab beiwohnen. Diese Veranstaltung ist öffentlich. liebe Zuhörer, die Veranstaltung wird nach dem Maghrib-Gebet abgehalten werden. Liebe Zuhörer, das war dies und das mit dem Thema Resitation und Sequoia Gedenken 51 Jahre nach Supersommer. Wir treffen uns wieder später mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, irgendwo Sie sind, treffen wir uns wieder mit mir, Reza, im Programm Musikregenbogen. Dieses Programm stellt Ihnen indonesische traditionelle und moderne Musik vor. Nun informieren wir über eine bekannte Sängerin aus Sumedang, Rosa. Sri Rosa Roslaina Handayani oder Rosa ist mit dem Lied Nada Nada Cinta im Jahr 1996 und dem Lied Tegar im Jahr 2000 bekannt. In diesem Jahr wird sie ihr zweites Musikkonzert mit dem Titel The Journey of 21 Dazzling Years veranstalten, um ihre 20 Jahre Karriere zu feiern. Mit vielen Anerkennungen hat sie Selbstvertrauen, ein Konzert wieder zu machen. Jetzt hören wir ihr Lied, das sie im April singen wird, mit dem Titel Tegar. Gute Unterhaltung!
Selalu ada dirimu dalam kelemahan.
Liebe Zuhörer, wir hören gerade das Lied gar. Das Lied erzählt über eine Person, die hofft, ihr Geliebter ist immer bei ihr da, weil sie schon lange in Gegenseite nicht getroffen haben. Das Lied macht Rosa in der indonesischen Musikindustrie bekannt. Ihre Karriere steigt weiter, bis sie einige hochwertige Anerkennungen bekommt, wie unter anderem The Best Female MTV Indonesia im Jahr 2000, MTV Exclusive Artist im Jahr 2005, die beste Sängerin in Demin Indonesian Music Award des Jahres 2001, 2005, 2008 und 2010 und so weiter. Nicht nur indonesische Anerkennungen bekam sie, sondern erhielt sie auch ausländische Anerkennungen, wie zum Beispiel von Malaysia und Singapur. Bevor wir zu nächsten Informationen kommen, hören wir zuerst das Lied Ku Menunggu oder auf Deutsch Ich Warte. Gute Unterhaltung beim Zuhören.
Namun
Liebe Zuhörer, das Lied Kummenungu, die wir gerade hören, erzählt über Traurigkeit von einer Person, die auf ihren Geliebten wartet, aber der Mann ist schon in einer Beziehung mit anderer Person. Obwohl das Lied traurig aushört, aber die Musik klingt froh mit akustischer und romantischer Art. Single Kummenungu war populär im Jahr 2011. Wegen ihrer Lieder und einiger Soundtrack-Filme wie unter anderem Ayat-Ayat Cinta im Jahr 2008 und Cinta dalam Hidupku oder auf Deutsch Liebe in meinem Leben im Film London Love Story ist Rosa immer populär geworden. Okay, liebe Zuhörer, bevor wir heutiges Programm schließen, hören Sie dann ein Lied von Rosa mit dem Titel Ayat-Ayat Cinta. Morgen treffen wir uns wieder bei anderen interessanten Ausgaben. Auf Wiederhören!
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.